Es ist die Silvesternacht, als bei der Rettungsleitstelle ein Notruf eingeht. Ein Baby braucht medizinische Hilfe. Sofort macht sich ein Rettungswagen auf den Weg. Noch während der Anfahrt werden der Notarzt und ein ansässiger Hausarzt nachalarmiert. Die Lage um den Säugling hatte sich schlagartig verschlechtert. Nur das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte kann jetzt noch das Leben des Säuglings retten.
Als wir den Einsatzort erreicht haben, kam mir die Mutter schon mit ihrem Säugling auf dem Arm entgegen. Hatte kurz zuvor einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Und es ist meinem Team und mir gelungen, diesen kleinen Mann wohlbehalten wieder mit Vitalfunktionen ins Kinderkrankenhaus Altona bringen zu können.
Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist. Damit wir alle in Sicherheit leben können.
Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark.
Und wie das ausging, das hören wir uns gleich von dem Mann an, der an diesem Abend mit dabei war. Das ist nämlich Dirk Schünemann, heute mein Gast hier im Podcast. Moin Dirk.
Moin Matze.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen über ein sehr ernstes Thema. Das hat man gerade, glaube ich, gut gemerkt. Du bist ausgebildeter Rettungsassistent. Das heißt also, ja, wirklich am höchsten Gut in dieser Welt unterwegs, nämlich am Menschen. Und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen sprechen, wie das ausgegangen ist. Aber ja, bevor wir loslegen, du hast ja noch so einiges mehr gemacht, wollen wir dich ein kleines bisschen besser kennenlernen und dann schnacken wir weiter. Wir hören erstmal, was du schon alles so gemacht hast und wer du eigentlich bist.
Dirk Schünemann aus Pinneberg ist Retter mit Leib und Seele. Das Ehrenamt vom Sanitätsdienst brachte ihn zum Rettungsdienst, wo er sich zum Rettungsassistenten ausbilden ließ. Es folgten langjährige Dienste auf dem Rettungswagen, im Hubschrauber, auf Ambulanzflügen, im Tag- und Nachtdienst und bei Katastrophenschutzeinsätzen. Darüber hinaus setzt er sich bis heute für die sogenannte Laienreanimation ein und zeigt uns, wie leicht wir alle Leben retten können. Und das auch mit Hilfe einer App des Arbeiter-Samariter-Bundes Schleswig-Holstein.
Das ist ja einiges, was du gemacht hast. Also du bist jetzt nicht nur klassisch Rettungswagen gefahren, Dirk. Wir haben gerade gehört, auch in der Luft gewesen. Also quasi die Retter aus der Luft. Wie war das denn, im Rettungshubschrauber unterwegs zu sein? Da muss ich gleich mal direkt nachfragen.
Also ich bin eigentlich primär im Bereich Ambulanzflugdienst tätig gewesen. Das heißt, ja, wir sind zuständig gewesen für die Verlegung von Intensivpatienten vom Krankenhaus A nach B. Sind natürlich auch dann alarmiert worden über die Rettungsleitstelle, wenn der eigentliche Primärrettungshubschrauber damals in dem Fall in Hannover an der Uniklinik Hannover, an
das
der Medizinischen Hochschule,
in Hannover.
Genau, okay, im Einsatz war. Und ich kann bis heute sagen, dass das die erlebnisreichsten oder die interessantesten und aufregendsten Jahre in meinem Beruf als Rettungsassistent war. Ich glaube, nur jemand, der jemals auf solch einer Maschine mit unterwegs war, kann das nachvollziehen. Mhm. Das ist das letzte Stück Abenteuer aus meiner Sicht, das es noch im Rettungsdienst gibt. Außer natürlich die Kollegen von der DGZRS. Ich habe alles gemacht, das habe ich leider nicht geschafft, weil ich eben keine seemännische Ausbildung habe.
Das heißt, du warst noch nicht auf dem Wasser unterwegs, aber zu Land und zu Luft hast du schon gerettet und für die medizinische Versorgung gesorgt. Wir haben heute ja ein Thema, über das wir mit dir sprechen wollen. Da geht es vor allem, und auch aus, dass man aus diesem Podcast heute auch was mitnimmt, um Reanimation. Also man sieht jemanden, man kommt zu einem Ort dazu, an dem vielleicht eine leblose Person am Boden liegt, im Stuhl sitzt und wahrscheinlich einen Herzstillstand erlitten hat. Wahrscheinlich muss man ja sagen, da kommt ja die Erste-Hilfe-Ausbildung, die wir hoffentlich alle einmal gemacht haben und auch regelmäßig auffrischen, ins Spiel, dass man einen Check macht, ja, und dann aber auch wissen muss, was man tun kann. Und du hast das beruflich gemacht und deswegen möchte ich gerne an der Stelle jetzt ja auf das einsteigen, was wir am Anfang gehört haben. Du bist auf dem Rettungswagen gewesen und bist zu einem Einsatz gerufen worden, und zwar, wie wir ja gehört haben, zu einem Säugling. Wusstest du sofort, was da los ist?
Nein, es hieß zunächst, es sei ein unklarer häuslicher Notfall. Und Näheres sei nicht bekannt. Und als wir wenige Minuten von der Rettungswache unterwegs waren zum Einsatzort, hieß es dann, es scheint doch ein schwerwiegender Notfall zu sein mit einem Kind. Näheres ist nicht bekannt, aber vorsorglich würde auch ein niedergelassener Arzt und der Notarzt nachalarmiert wurde darüber hinaus. Und als wir die Einsatzstelle erreichten, kam die Mutter bereits mit ihrem Säugling, ihrem leblosen Säugling in den Arm uns entgegen. Ich habe ihr dann gleich das Baby abgenommen und habe schon auf dem Wege in die Wohnung angefangen mit der Wiederbelebung, also das Herzchen zu drücken mit zwei Fingern und auch zu beatmen. Und
das heißt, also wenn ihr da als Rettungsassistenten unterwegs seid, ihr kommt da, gut, im ersten Fall dachtet ihr, fahrt da normal hin, dann seid ihr da wahrscheinlich mit Blaulicht weitergefahren.
Ja, richtig.
Und dann muss ja alles schnell gehen. Und dann müsst ihr ja ganz schnell vor Ort, ihr seid immer wieder in anderen Einsätzen, müsst ihr ganz schnell alles um euch rum ausblenden und müsst ganz schnell checken, was ist gerade los. Da hast du wahrscheinlich recht schnell gewusst, das ist sauernst.
Ja, das Kind war leblos, ne? Es war schon nicht mehr unter uns.
Wie lange hat man da, wenn wir mal ehrlich sind?
Also losgelöst vom Alter des Patienten ist es so, dass nach 3 bis 5 Minuten bereits also irreparable Hirnschäden eintreten. Es ist einfach wichtig, so schnell wie möglich jemanden wiederzubeleben.
Und ihr seid aber, ja, das können wir schon mal vorausschicken, da wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Wenn ich mir vorstelle, wie die Eltern sich gefühlt haben müssen, dann man ist ja auch hilflos. Also ich hätte auch nicht sofort gewusst wahrscheinlich, was ich tun soll. Ihr habt dann, hast du gerade schon gesagt, mit der Reanimation angefangen.
War ganz toll, dass der Arzt, der dort an dem Ort auch lebte, innerhalb von, ich denke mal, 2 bis 3 Minuten dort auch eintraf, nachdem wir auch erst bei dem kleinen Patienten waren. Ja. Und es macht Sinn. Es macht definitiv Sinn.
Wir kommen ja später in der Folge noch dazu, was es noch gibt, um schneller vor Ort zu sein mit Helfenden, mit vor allem jedem von uns. Denn ich möchte da noch gar nicht viel zu viel verraten, aber jeder von uns kann ein Helfer vor Ort sein. Es gibt eine ganz tolle App, sprechen wir gleich noch drüber. Wir wollen erstmal noch bei diesem Einsatz bleiben. Du bist dann damit rein in die Wohnung und wie ging das weiter? Was ist da für Ort für ein Bild für dich gewesen? Was musstet ihr da noch alles machen, damit es funktioniert?
Ja, im Prinzip alle Elementarmaßnahmen. Das Kind ist beatmet worden. Der Doktor, der ja sehr schnell kam, konnte entsprechende Medikamente verabreichen. Und das war einfach eine glückliche Kette. Wir waren einsatzbereit auf der Wache, hatten keine lange Anfahrt. Der Doktor war schnell da. Der andere Arzt wurde nachalarmiert und das führte letztendlich dazu, dass nach wenigen Minuten der Säugling auch schon wieder eigene Spontanatmung hatte.
Das heißt also von alleine wieder angefangen hat zu atmen?
So ist es. Dass es uns vergönnt war. Ich sage es bis heute immer noch so, es war vergönnt und einmaliges Geschenk auch in meinem Leben, in dem Beruf so etwas erleben und erreichen zu können. Und wir dann auch nachher ja den kleinen Jungen dann wohlbehalten im Altonaer Kinderklinikum abgegeben haben zur weiteren Intensivbetreuung.
Das heißt, auch ein Säugling fährt dann auf dem RTW mit. Seid ihr da ausgerüstet für, dass ihr kleine Babys transportieren könnt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich habe nur vor Augen diese riesige Trage da drin. Da würde der ein bisschen stark hin und her rutschen. Das geht nicht.
Es gibt also spezielle Kinderrückhaltesysteme. Dafür war der kleine Mann natürlich doch noch wesentlich zu klein. Der ist dann in dem Träger, in seinem Schildchen, ich weiß jetzt nicht, wie heißt das so schön, in diesem
Maxi-Cosi.
Ja, danke.
Ja, genau. Stimmt, die
in dem Maxi-Cosi war der kleine Mann dann.
Ach ja, und, Mensch.
Und das einmalige Schöne war ja, dass die Eltern 2 Monate später kamen und dann den Kollegen auf der Rettungswache, die gerade Dienst hatten, dann erzählen konnten mit ihrem kleinen Sohn im Arm, dass alles gut gegangen sei, dass überhaupt nichts nachgeblieben sei.
Wahnsinn.
Es war etwas ganz Besonderes und das hat mich bis heute motiviert, mich diesen Beruf auch auszuüben. Und damals habe ich gesagt, da war ich noch nicht Vater und dann habe ich aber irgendwann gesagt, also auch wenn du mal nicht Papa wirst, aber irgendwie kannst du schon ein bisschen sagen, du hast doch einem kleinen Kind das Leben geschenkt. Und das ist sehr, sehr bewegend gewesen. Ja. Und das war, wie gesagt, ja an einem Silvesterabend und das ist natürlich ein besonderes Datum. Und jedes Jahr Silvesterabend bin ich im Gedanken bei dem kleinen Jungen und seinen Eltern.
Der jetzt wahrscheinlich schon ein kleiner junger Mann ist.
Ja.
Aber es ist irre, dass man da was bewirken kann, oder? Würdest du sagen, das ist für den Beruf des Rettungsassistenten überhaupt auch, wir sprechen natürlich alle an, die da im Rettungswesen unterwegs sind, würdest du sagen, das ist auch ein Stück weit eine Bestätigung, dass man das Richtige tut?
Ja, das würde ich unbedingt so sagen. Ich habe gesagt, nur für dieses eine Erfolgserlebnis, diesem Kind das Leben retten zu können, hat es sich alleine gelohnt, diesen Beruf auszuüben. Nur dafür, für diesen einen einzigen Augenblick.
Ja,
definitiv.
Wahnsinn. Also du hast aber danach ja noch weitergemacht. Du tust das bis heute. Du bist sehr engagiert, was diese Bereiche angeht, weil das vielleicht auch ein sehr prägender Einsatz war. Und ich glaube, eine Sache ist allen gerade so ein bisschen bewusst geworden, wie irre schnell ihr sein müsst. Gibt es im Leben eines Rettungsassistenten auch Momente, wo man denkt, wir können jetzt nicht schneller sein? Wir stehen im Stau, wir werden nicht durchgelassen, wir kommen nicht vorbei. Also ihr habt ja Blaulicht und sonst was an, aber ihr seid ja auch nur Menschen und könnt da nicht drüber hinwegschweben. Es sei denn, du bist im Rettungshubschrauber unterwegs, was in dem Fall ja nicht der Fall war. Aber gibt es da so Momente, wo man denkt, jetzt wird's mir schwer gemacht, das auszuüben, was ich eigentlich tun soll?
Ja, das denke ich schon. Das denke ich schon. Wenn ich sehe, mal das Thema Rettungsgasse wäre ja alleine ein Beitrag für sich selbst, glaube ich, wert, weil da so viele Leute einfach überfordert sind. Mhm. Wenn ich dann, was ich ganz, ganz furchtbar und viel, viel, viel schlimmer noch finde, die Gaffer, die unsere Arbeit, die Arbeit aller Kollegen behindern. Und das ist leider, glaube ich, unsere heutige Gesellschaft so. Alle denken immer nur an sich, nur ich. Ich denke immer nur an mich. Mhm. Da sollte der eine oder andere vielleicht einfach mal drüber nachdenken. Und ja, es gibt natürlich Situationen, aber das ist dann schicksalsgesteuert.
Ja.
Wir können halt nicht, wenn kein Platz gemacht wird, dann kannst du nur aussteigen und sagen, fahren Sie mal beiseite. Oder? Mhm. Wie das auf der Autobahn vom Elbtunnel mal ausschauen könnte, wissen wir alle, die hier im hohen Norden
unterwegs sind.
Ja,
du sagst es. Das ist die zeitliche Komponente auf dem Weg. Jetzt ist bei diesem Säugling alles gut gegangen. Ihr wart im richtigen Zeitfenster vor Ort. Es haben alle Kriterien gepasst. Jetzt wird es sicherlich Einsätze geben, bei denen das nicht so ist. Wenn es nicht klappt. Und ich glaube, da seid ihr natürlich im Rettungswesen viel häufiger mit konfrontiert, als wir Normalos das sind, logischerweise. Klar erleben wir alle auch in unseren Familien schlimme Momente, wenn man nicht mehr helfen kann. Aber ihr seid ja tagtäglich in diesen Einsatzgebieten unterwegs. Das heißt also, zu medizinischen Notfällen gerufen zu werden, das heißt auch nicht immer, dass es glatt läuft. Wie geht man damit um, wenn man da wegfährt und weiß, es hat heute leider nicht geklappt?
Es ist ganz wichtig, du darfst mitfühlen, musst vielleicht sogar mitfühlen können, um empathisch halt zu sein. Aber du darfst nicht mitleiden. Das ist die ganz hohe Kunst und ein schmaler Grat. Und es gibt auch, glaube ich, heute trotz der herausragenden Betreuung von solchen Teams immer noch Kollegen, die vielleicht irgendwann für sich erkennen, das möchte ich dauerhaft einfach nicht mitmachen möchte ich nicht sehen. Es gibt Dinge, von denen träume ich auch nach mehr als 40 Jahren noch.
Wenn du so etwas erlebst, wie motivierst du dich dann wieder, auch am nächsten Tag trotzdem weiterzumachen?
Also die beste Hilfe war eigentlich immer der nächste unmittelbar folgende Einsatz, weil da muss spätestens der Kopf frei sein.
Mhm.
Der nächste Patient erwartet genauso von dir die herausragende Hilfe. Und ich denke, ich habe es auch immer geschafft, während der Dienstzeit zumindest zu sagen, okay, kannst jetzt nicht drüber nachdenken, wenn, dann kannst du nach Feierabend drüber nachdenken. Aber ich habe es eigentlich immer hinbekommen und es war mir auch einfach vergönnt, tolle, tolle Kollegen und Kolleginnen zu haben, mit denen man zusammensitzen konnte, mit denen man sprechen konnte.
Das ist bei euch auch ein großes Gemeinschaftsgefühl, oder? Würdest du sagen, so Rettungswachen, das kommt immer drauf an, wo man ist. Klar, wir sind alles Menschen, mitunter auch mal schwierige Charaktere, das gibt es aber ja überall im Leben. Aber würdest du sagen, ihr seid ein Stück weit auch eine zusammengeschweißte Familie in so einer Rettungswachensituation?
Ja, und das definitiv ist das so und das möchte ich auch gar nicht nur auf die Rettungswache runterbrechen. Das möchte ich für alle sagen können, die, egal welcher Hilfsorganisation sie angehören ob es dann noch das THW ist und wie sie alle heißen. Wir sind eine große Familie. Ich glaube, das hat auch letztes Jahr die herausragende Leistung bei der Ahrtal-Katastrophe gezeigt, dass alle zusammen helfen und alle wollen das Gleiche, egal welche in der Regel vier Buchstaben vorne irgendwo auf dem Hemd oder auf der Jacke draufstehen. Wir wollen alle das Gleiche.
Ja.
Das ist entscheidend.
Jetzt hast du ja irgendwann auch mal als Rettungsassistent, der du nun mal von der Berufung bist, Feierabend. Das heißt, auch du hast ein Leben. Du hast gesagt, du hast eine Familie und du liebst deine Kinder, du brauchst Freizeit. Das ist ja auch super wichtig, logischerweise. Aber kann man überhaupt ganz abschalten? Oder ist man nicht irgendwie immer, wenn man irgendwo was sieht an irgendeiner Ecke, logischerweise auch, weil der Beruf einen ja dazu zwingt, fast schon ein Helfer?
Ja, also ich denke manches Mal, wie kann das eigentlich sein? Und dann ist der nächste Gedanke, aber ach, es freut mich eigentlich gerade für den Patienten, dass ich hier zufällig vorbeilaufe.
Ja,
ich habe es jetzt zweimal in Pinneberg, wo ich hier lebe, in der Fußgängerzone erlebt. Einmal saß ich im Eiscafé. Und plötzlich sah ich 5, 6 Leute, die irgendwie im Kreis standen, aber keiner hat irgendwie um Hilfe gerufen. Und dann sage ich, ups, wieso gucken denn da jetzt Füße und 2 Beine raus? Das war auch ein Patient, der schon nicht mehr ansprechbar war und auch kurz vor der Reanimationspflicht stand. Das andere Mal in Pinneberg sah ich, wie eine Dame am Tisch zusammensackte. Es soll so sein. Also nicht. Ich bin mir sicher, dass jeder, der so in diesem Beruf tätig ist, ganz anders, mit ganz anderen offenen Augen durchs Leben geht, als der in Anführungsstrichen Durchschnittsbürger. Ne?
Konntest du da helfen in den beiden Fällen? Ja, also da warst du privat. Also du warst gerade in der Stadt.
Ja, zufällig dran vorbeigelaufen, beziehungsweise zufällig im Café gesessen. Und der zweite Einsatz war besonders prägend. Der Herr war zusammengebrochen direkt vor einem Defibrillator, der erst kürzlich von der Björn-Steiger-Stiftung gestiftet wurde. Also ich sag mal in 10 Metern Entfernung, dass ich schon zu einem Passanten gesagt habe, bitte holen Sie mir mal dieses Gerät dort.
Ja, das sind diese, diese öffentlichen Geräte, die jetzt mittlerweile in vielen Stellen hängen, auch in Schleswig-Holstein, im öffentlichen Bereich, vor allem in öffentlichen Gebäuden, aber auch in Fußgängerzonen, sind die draußen, ja, in so Kästen, und die sind gekennzeichnet durch ein grünes Herz mit einem Kreuz drin, richtig? Oder durch was sind die?
Mit einem, ich sag jetzt mal, Elektropfeil.
Ja, ach, das ist es, genau. Also, aber es ist ein grünes, ein Symbol mit einem grünen Herz drin.
Richtig.
Und dann ist so weiß umrandet und da, also man erkennt, das hat was Medizinisches und das hat mit dem Herzschlag zu tun. Und den konntet ihr dann einsetzen direkt?
Ich musste ihn zum Glück nicht einweihen.
Ja.
Aber es sah alles danach aus, dass es hätte jeden Augenblick sein können.
Ja, ja.
Ist mir dann anders gelungen durch Überstrecken des Kopfes. Hat er wieder spontan geatmet.
Ja.
Hatte wohl so, wie es immer so schön im Volksbund ja heißt, die Zunge verschluckt. Und noch bevor, also ich wurde auch über die App Saving Life alarmiert, aber ich war natürlich durch Zufall schon am Patienten, bevor sich mein Handy überhaupt bei mir gemeldet hat. Ja, und der örtliche regionale Rettungsdienst war auch ganz schnell vor Ort, also auch offensichtlich präsent am Krankenhaus oder in der Rettungsmache.
Ja.
Mir geht nicht.
Also da hat die Kette richtig gut funktioniert und da wird ja auch alles dran gesetzt im Rettungswesen, diese Ketten so kurz wie möglich zu halten, so schnell wie möglich zu halten, um wirklich im ganzen Land, in allen Städten eine schnelle Versorgung zu haben. Jetzt hast du gerade eine Sache erwähnt. Und über die wollen wir jetzt sprechen, denn die ist verdammt wichtig. Die ist auch vielleicht für den einen oder anderen neu. Die gibt es zwar schon ein Weilchen, aber die ist sicherlich für viele das erste Mal gehört. Wir haben über den Rettungsdienst gesprochen, wir haben über Notärzte gesprochen. Die werden natürlich alle immer alarmiert, wenn jemand die 112 wählt. Und dann gibt es ja was Neues für viele jetzt, und zwar eine App, die hast du gerade schon erwähnt. Die heißt Saving Life. Und ich kann an der Stelle ja mal sagen, die kommt vom Arbeiter-Samariter-Bund Schleswig-Holstein, also vom ASB, auch eine große Hilfsorganisation bei uns im Land. Und die haben da was entwickelt, Dirk? Was ist Saving Life für eine App?
Also das ist eine sogenannte Retter-App, die dazu dient, qualifizierte Ersthelfer, was das heißt, dazu sage ich gleich noch was, parallel zum regulären Rettungsdienst zu alarmieren, um eben möglichst schnell am Patienten zu sein.
Ja.
Denn nicht in jeder Straße vor jedem Haus kann ein Rettungswagen stationiert werden. Es gibt sogenannte Hilfsfristen, die mehrere Minuten dauern.
Ja. Das ist gesetzlich, ne? Also wie schnell ein Rettungswagen vor Ort sein muss. Ja.
Ja.
Und demnach gibt es ein Netz, also an Rettungsstellen, an Rettungswachen. Ja.
Ja.
Okay.
Und diese App ist entwickelt worden, um den therapiefreien Intervall, also Zeitraum, zu überbrücken, bis der reguläre Rettungsdienst beim Patienten eintrifft.
Ja.
Und diese App wurde primär gegründet, um insbesondere gegen den plötzlichen Herztod kämpfen zu können.
Das heißt,
die Deutsche Herzstiftung sagt, dass jährlich ca. 65.000 Menschen in der Bundesrepublik den plötzlichen Herztod erliegen.
Also das heißt, das sind Menschen, bei denen, wie du und ich jetzt hier sitzen, da kriegt einen schon kurz der kalte Schauer. Das könnte mir jetzt einfach, weil ich vielleicht einen angeborenen Herzfehler habe, von dem keiner was weiß, könnte mich jetzt ereilen. Und dann liege ich da. Weil wenn das Herz nicht mehr schlägt, fallen wir sofort um.
So ist es, genau.
Ja, ja.
Und dann kommen wir nochmal zu diesem Faktor Zeit im anderen Sinne. Drei bis fünf Minuten, wenn jemand nach 3 bis 5 Minuten nicht wiederbelebt wird, dann treten irreparable Hirnschäden ein. Und diese App versucht das sozusagen zu umgehen, das zu bekämpfen, indem qualifizierte Ersthelfer, das ist natürlich klassisch Rettungsdienstpersonal, Feuerwehr, alle Pflegeberufe, Ärzte und so weiter und so fort. Aber eben, und das ist das ganz Entscheidende, auch dem Laien, der vor spätestens 2 Jahren zuletzt eine Erste-Hilfe-Schulung gemacht hat, zu ermöglichen, zum potenziellen Lebensretter zu werden.
Einfach eigentlich auch, dass wir uns alle gegenseitig helfen können. Ich glaube, jeder möchte schnell, und zwar so schnell wie möglich, geholfen bekommen, wenn jemand aus der eigenen Familie, gerade in medizinischer Not ist, man das selber nicht hinkriegt, vielleicht auch in Panik ist, oder wenn es einem selber passiert. Man möchte, dass einem geholfen wird und das schnell. Gerade bei sowas wie einer Reanimation, du hast es gerade gesagt, da geht's um jede Sekunde. Und jetzt diese App, nur nochmal zusammengefasst, das heißt, die hole ich mir aufs Handy. Und dann bekomme ich mit, wenn in meinem Umfeld ein medizinischer Notfall stattfindet. Und wie war nochmal die Voraussetzung? Wie kann ich da mitmachen, dass mich auch jemand alarmieren kann? Und wer alarmiert mich da eigentlich?
Also mitmachen kann man genau so, wie du es gesagt hast. Erster Schritt ist natürlich die App downloaden. Dann musst du halt, darf deine Erste-Hilfe-Befähigung nicht älter als 2 Jahre sein.
Das heißt, also ich muss einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und der darf nicht länger als 2 Jahre her sein.
Ganz
okay,
genau.
Das ist ja schnell machbar bei allen Hilfsorganisationen, die da sind. DRK, ASB, ja. Johanniter, habe ich noch jemanden vergessen? Wahrscheinlich. Malteser. Ich will sie alle nicht vergessen. Bitte niemand böse, wenn wir jetzt niemanden erwähnen, aber bei allen Hilfsorganisationen, die das anbieten, kann ich diesen Erste-Hilfe-Kurs machen. So, und dann habe ich die Bescheinigung und die gebe ich da ein, oder wie? Oder?
Ja, du musst dann natürlich deine Daten entsprechend erfassen. Du musst diesen Nachweis einscannen oder einen Screenshot halt schicken. Dann werden die Daten überprüft. Und nach relativ kurzer Prüfdauer würde dann eben auch die App freigeschaltet, scharf geschaltet werden, sage ich jetzt mal. Und das ist ein Automatismus, mit dem die Rettungsleitstellen in Schleswig-Holstein arbeiten. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, außer zurzeit Neumünster, und das hat ausschließlich technische Gründe, ganz Schleswig-Holstein, im schönsten Bundesland dieser Welt, arbeiten die Rettungsleitstellen mit dieser App. Ich würde jetzt anrufen und sagen, hier liegt jemand,
ja,
der atmet nicht mehr und so weiter und so fort.
Die Leitstelle ist das dann.
Richtig.
Ja.
Würde dann natürlich Rettungswagen und Notarzt alarmieren. Und bei bestimmten Stichworten, wie zum Beispiel Wiederbelebung, würde im Hintergrund die App sofort sehen, Dirk Schünemann sitzt jetzt im Pinneberg im Café und hat gerade mal nichts zu tun. Den schicken wir da mal hin, ob der helfen kann.
Der ist ganz in der Nähe. Das weiß die App logischerweise.
Richtig, richtig.
Ach, krass. Du bist einfach Ersthelfer. Das heißt, du könntest vor Ort mit einer Reanimation beginnen, bis der Notarzt oder der Rettungsdienst kommt.
Das ist der primäre, Sinn dieser App. Ne?
Ja, also es ist ja absolut irre, dass wir alle haben die Dinger in der Tasche, ne? Also da brauchen wir nicht reden.
Ja.
Ich will gar nicht wissen, wie viele Smartphones in dem Moment, wo du da im Eiscafé saßt, die Szene, wie viele Smartphones da drumherum waren. Also Das ist also genau ja die Hilfe, die in dem Moment gebraucht wird, weil der Rettungswagen dann eben aus besagten Gründen, wir haben vorhin darüber geredet, gerade nicht durchkommt, gerade nicht kann, länger braucht. Das ist alles menschlich, das passiert. Und du bist in diesen ersten Minuten dann vielleicht sogar sehr, 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 sehr wichtig für diesen Menschen. Ja,
ja, das kann alles entscheidend sein. Und was ich gerne nochmal sagen möchte, denn ja, kann ich denn das und nicht, dass ich was falsch mache? Man kann ja nichts falsch machen. Man kann de facto nur eins falsch machen, nichts tun. Das ist das Einzige, was jemand falsch machen kann.
Eine absolut sinnvolle Sache. Ja, ich werde mir das Ding jetzt runterladen. Ich werde es ausprobieren. Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Ich finde das ganz, ganz toll, dass es so viel Engagement gibt. Aber das hat heute gezeigt, wir können das alle mitmachen. Das ist so wichtig in unserer Zeit. Und mich hat das heute mal wieder richtig motiviert, in diese Richtung zu denken. Deswegen sagen wir dir, lieber Dirk, ganz lieben Dank, dass du da warst. Uns mal ein bisschen hast eintauchen lassen in die Welt des Rettungswesens, in das Leben eines Rettungsassistenten. Und ja, vielleicht nimmt der ein oder andere jetzt mit, bei sowas auch helfen zu können, wie zum Beispiel mit sowas wie der Saving Life App. Die gibt's im App Store, glaube ich, ne? Also egal welches Handy, da kann man mal nach Saving Life suchen. Ist vom ASB, Arbeiter-Samariter-Bund Schleswig-Holstein. Und wie ich finde, eine echt ganz tolle Sache. Ja, schön, dass wir darüber sprechen konnten. Und vielleicht kann man auch mal Helfer sein demnächst. Ganz lieben Dank dir, Dirk.
Ja, ich sag auch lieben Dank und freue mich über jeden von euch, der sich bei dieser App registriert und damit wirklich zum potenziellen Lebensretter wird. Vielen Dank.
Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.